Das Portemonnaie nicht in der Schublade, wo es eigentlich hingehört. Wir haben es gesucht, in der Tasche. Nein, haben wir es nicht liegen gelassen. In der Küche, wo wir die Tasche ausgeräumt haben. Nein, da ist es auch nicht. Garderobe auch nicht. Ah, beim Telefon lag es. Bei uns ist das Telefon noch angeschraubt und hängt noch an einem Kabel und das kann man nicht weit gehen damit. Es lag beim Telefon. Hast du auch schon etwas gesucht? Und wenn du etwas gesucht und gefunden hast, ich bin kein Hellseher, aber ich weiß ganz genau, wo du es gefunden hast. Weißt du wo? Genau dort, wo du zuletzt gesucht hast, ist eigentlich eine dumme Aussage. Wenn du an 10 Orten etwas suchen kannst und am 3. Ort hast du es gefunden, dann suchst du nicht weiter, oder? Ist eigentlich logisch. Immer am letzten Ort, wo man gesucht hat. So ist es mir ähnlich ergangen, als ich die Bibelstelle gesucht habe für heute Morgen. Ich kenne die Bibelstelle schon sehr lang, habe sie schon oft gelesen, aber im Moment habe ich nicht mehr gewusst, wo die hingehört, wo die steht. Ich habe sie gefunden. Josua Kapitel 24, Verse 14 und 15. Josua 24, Verse 14 und 15. Und hier steht es: So fürchtet nun den Herrn und dient ihm treulich und rechtschaffen und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben jenseits des Euphratstroms und in Ägypten und dient dem Herrn. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben jenseits des Stroms oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Eine Aussage von Josua. Ich sage, ich habe diese Stelle eigentlich am Anfang vom Buch Josua gesucht. Am Anfang von seinem Dienst, von seinem aktiven großen Dienst. Er ist schon mehrmals erwähnt in der Bibel schon vorher. Er war Josua, wenn wir ihn einmal kurz betrachten. Er war ein Diener Mose. Er war dabei, Anführer im Kampf des Heeres Israel gegen die Amalekiter, die sie angreifen wollten. Kaum waren sie in der Wüste, haben sich in der Wüste im Sinai-Gebiet niedergelassen, kamen die Amoriter von Norden her, Amalekiter vom Norden her und hat das Volk angegriffen. Josua war der Führer und in dem Kampf. Mose, und hier sehen wir eigentlich, was Mose getan hat, als eigene gute, super Grundlage für eine Ausbildung für Vorgesetzte. Vorgesetzte-Schulungen sollten nach diesem Prinzip gehen, wie Mose es getan hat. Was hat er getan? Er hat nicht an vorderster Front mitgekämpft, er hat nicht aus der Ferne irgendwo sein Büro gehabt, irgendwo war er irgendwo anders beschäftigt. Nein, er war in der Nähe, hinter ihnen gestanden, auf einem Hügel. Und wir kennen die Geschichte, wenn Mose die Hände hochgehoben hat, war Israel im Vorteil, hat er die Hände runtergenommen, waren die Amalekiter im Vorteil. Und Mose war schon ziemlich alt, älter als ich heute, schon über 80 Jahre alt, und er wurde müde. Sie haben ihn auf einen Stein gesetzt, mit ihm waren Aaron und Hur. Die haben ihn auf einen Stein gesetzt und haben seine Arme hochgehalten. Und sie haben die Arme hochgehalten, bis Israel den ganzen Sieg errungen hat. Das ist die Aufgabe eines guten Führers, eines guten Vorgesetzten. Hier hat Josua den Sieg errungen gegen die Amalekiter. Weiter lesen wir von ihm. Er war aus dem Stamm Ephraim und bei der Erkundung Kanaans dabei. Wenn wir die Liste durchsehen, Erkundung Kanaans, ist der Name Josua nicht aufgeführt. Warum? Er hatte zwei Namen. Er hieß ursprünglich Hosea oder Hoshea, je nach Ausspracheart. Und Mose hat ihm den Namen Josua gegeben. In der Liste der Aufführung der Erkundung Israel, in der Erkundung Kanaans durch Israel, durch die 12 Kundschafter, war er dabei. Er kam zurück mit der Die Kundschafter kamen nach 40 Tagen zurück. Mose hatte genau gefragt, erkundigt das Land genau, wie ist die Bodenbeschaffenheit, wie sieht es aus, ist fruchtbarer Boden, ist Wüste, ist Wasser vorhanden, sind Städte da, wohnen die Menschen in Zelten oder in Häusern, wie steht es und bringt die Erde auch genügend Früchte. Die Kundschafter kamen zurück und trugen zu zweit eine Traube zum Zeichen, wie groß die Ernte ist in Kanaan und wie alles wirklich Milch und Honig fließt. Sie kamen zurück und sagten und die Kundschaft und sagten, aber, immer das verflixte Aber. Aber, da wohnen große Leute drin, das sind starke Städte, da wohnen Riesen in diesem Land und das Volk wurde verzagt. Was sollen wir tun? Sie gingen Josua und Kaleb waren die einzigen zwei, die verteidigt haben und gesagt haben, Gott ist bis hierher mit uns gewesen, er wird auch mit uns streiten, wenn wir das Land Kanaan einnehmen. Das Volk war so weit, sie wollten zurück nach Ägypten und wollten sogar Josua und Kaleb steinigen. Er hat das mitgemacht und Gott hat eingegriffen und hat gesagt, so, 40 Tage wart ihr in Kanaan, 40 Tage bleibt ihr in der Wüste, habt ihr selbst verschuldet. Nun, die 40 Jahre gingen vorbei und Josua wurde zum Führer vom Volk Israel bestimmt, von Gott bestimmt. Gott hat Mose gesagt, nimm Josua als deinen Nachfolger, er soll das Land einnehmen. Und Josua ist vorangegangen und hat Kanaan eingenommen. Mit dem ganzen Volk, es war eine große Auf- und Abbewegung. In dieser Einnahme von Kanaan, sie hatten große Siege, hatten Niederlagen, wurden betrogen. Wenn wir daran denken, die Stadt Jericho einzunehmen, eine Militärakademie bringt nie diesen Entschluss, eine Stadt so einzunehmen. Sechsmal an sechs Tagen um die Stadt ziehen, am siebten Tag siebenmal und am siebten Mal mit Pauken und Trompeten, mit Musikinstrument, mit Posaunen und allem. Und dann fiel die Stadt. So lernt man es nie, im Krieg einen Krieg zu führen. Sie hatte einen großen Erfolg in Jericho, dann ging es nach Ai. Josua dachte, ja, kleine Stadt, kleines Heer genügt. Und sie fielen buchstäblich auf die Nase. Sie wurden geschlagen, die Stadt hat sich verteidigt und Josua kam zum Herrn, was ist los, was ist passiert? Gott hat ihm den Weg gezeigt, hat ihm gezeigt, wo es fehlt. Da hat einer etwas mitgenommen, was er nicht durfte. Und als dieser Übel weg war, konnten sie die Stadt einnehmen. Andernort wurden sie betrogen, da kamen Leute daher, in Lumpen und zerrissenen Kleidern und sagten, wir kommen weit her, wir möchten Schutz vor euch. Dabei waren sie die Nachbarn und sie haben Josua so betrogen. Er hat vieles erlebt, Kanaan ist eingenommen, alles ist zurück und alles ist eigentlich gut. Und jetzt sind wir an dieser Stelle hier im Josua Kapitel 24. Kapitel 23 und 24 sehen wir, dass Josua das ganze Volk zusammengerufen hat, alle Ältesten und Vorsteher vorgeladen hat und hat ihnen erzählt, was Gott alles getan hat, wie er sie geführt hat, wie er vorangegangen ist und wie er dem Volk geholfen hat. Und jetzt, ausgerechnet jetzt, stellt Josua diese Frage, wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Wählt aus, wollt ihr den alten Göttern dienen, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Jordans und in Ägypten, oder wollt ihr dem Herrn dienen, der euch geführt hat. Wählt euch heute. Ist eigentlich interessant, dass er diese Frage stellt und ausgerechnet jetzt in dieser Frage stellt, jetzt diese Frage stellt. Wir sind sicher auch schon oft in der Situation gestanden, wo wir uns einmal entscheiden mussten. Wir haben vielleicht eine Ausbildung beendet, eine Schule beendet, eine Weiterbildung. Wir haben vieles gelernt, vieles gemacht und stehen plötzlich vor einer Entscheidung, was machen wir jetzt? Josua hat diese Entscheidung gestellt, das Volk vor die Entscheidung gestellt. Das Volk hat gesagt, wir wollen dem Herrn dienen. Er hat diese Frage anschließend nochmal gestellt, hat ihnen gesagt, was das bedeutet und dann hat er ihnen gesagt, im Vers 22 lesen wir das, da sprach Josua zum Volk, ihr seid Zeugen gegen euch selbst, dass ihr euch den Herrn erwählt habt, um ihm zu dienen und sie sprachen ja. Josua hat also die Verantwortung, dem Volk selber überlassen. Hat die Verantwortung ihm übergeben, ihr seid verantwortlich. Ihr wisst, was ihr euch entschieden habt, ihr seid verantwortlich. Also sorgt ihr für euch und folgt diesem Herrn nach. Jetzt, ausgerechnet jetzt, stellt er diese Frage. Nun, wir wissen, wie das weitergegangen ist mit dem Volk, auf und ab. Mal zurück, mal vor, mal links, mal rechts. Hin und her ist es gegangen. Als ich diese Frage gestellt sah, habe ich mich eigentlich erinnert, in der Zeitung sieht man hin und wieder ganze Seiten voll Inserate. Da kann man entscheiden, wenn man in einer Entscheidung steht, wo will ich hin, welche Stelle will ich annehmen, wo will ich meinen Dienst tun, wem will ich dienen. Diese Frage stellt sich und hat sich immer wieder gestellt. Stellensuche, Bewerbung, Anstellung, alles läuft ganz normal. Es gibt aber auch andere Sachen, in der Bibel wie in der Praxis. Ich habe einen lieben Menschen, einen lieben Bruder kennengelernt vor vielen Jahren an einer Evangelisation in Weinfelden oder Sulgen, weiß nicht mehr. Ich habe ihn immer mitgenommen mit dem Auto und habe ihn nach Hause gebracht. Einige Jahre später ist er gestorben und ich war an seiner Beerdigung. Der Neffe hat den Lebenslauf gelesen und der war ganz komisch. Dieser Mann wurde aus der Sekundarschule im letzten Schuljahr herausgenommen von einem Betrieb. Der Betrieb hat gesagt, du lernst nichts mehr in der Schule, komm zu uns, mach bei uns die Lehre. Er hat die Lehre gemacht, hat gearbeitet dort, hat gut gearbeitet, weitergearbeitet und am Schluss war er Vizedirektor der ganzen großen Firma. Hat Filialen gegründet und geleitet und hat alles gemacht. Und am Schluss zum Lebenslauf hat der Neffe gesagt, er musste sich nie bewerben. Eigentlich interessant. Er musste sich nie bewerben. Ist dir das auch schon passiert? Mir ist ja schon zweimal passiert. Ich musste mich nicht bewerben. Ich wurde geholt. Als ich eine Klassenzusammenkunft hatte, kam ein Schulkollege zu mir und sagte, ja, ich bin abgeworben worden von einer Firma und bin dort geblieben, in jungen Jahren, und ich bin dort geblieben bis zu meiner Pensionierung. Ist das biblisch? Ja, das ist gar nichts Neues. Das hat Jesus schon gemacht mit den Jüngern. Er ist am See Genezareth entlang gegangen und hat gerufen und hat gesagt, ihr seid Fischer, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Er hat sie berufen, sie haben sich noch nicht beworben, aber er hat sie gerufen. Viele Jünger sind Jesus nachgefolgt, viele sind ihm gefolgt, haben alle seinen Ruf angenommen, haben alle zugesagt, als er gesagt hat, komm, folge mir nach. Ich glaube nicht. Jesus hat einen gerufen und hat gesagt, komm, folge mir nach. Und der hat gesagt, ja, ich komme, aber ich muss zuerst meinen Vater begraben. Habt ihr auch schon gesagt, als ihr gerufen wurdet, ja, ich komme, aber ich muss noch zuerst. Ich kenne das irgendwoher, ganz gut, persönlich. Ja, ich komme, aber zuerst muss ich noch. Dass meinen Vater begraben, habe ich nachgeschaut in verschiedenen Auslegungen. Das konnte heißen, der Vater ist erst gestorben und muss beerdigt werden. Das ist damals in der Tagesfrist erfolgt. Nicht Wochen später, sondern sofort. Oder es könnte auch geheißen haben, mein Vater ist alt und ich bleibe bei ihm, bis er gestorben ist. Jesus ist nicht darauf eingegangen. Er hat einfach gerufen und gesagt, kommt, folge mir nach. Die Jünger sind nachgefolgt und es sind viele nachgefolgt. Und eines Tages, wir lesen das im Lukas 6, Vers 13, heißt es, Jesus hatte die Jünger beisammen und hat 12 unter ihnen ausgewählt und denen gab er den Namen Apostel. 12 hat er ausgewählt aus den vielen, die ihm nachgefolgt sind. Und er hat sie ausgewählt und zu Aposteln gemacht. Und diese 12 Aposteln, die hat er betreut 3 Jahre lang. Heute würde man sagen 6 Semester, oder? Schule, 6 Semester, Intensivschule. Wie hat Jesus unterrichtet? Interessant. Er hat zu ihnen geredet und er hat mit ihnen geredet. 2 verschiedene Arten von Unterricht. Frontalunterricht, zu ihnen geredet, Fakt ist, das, das, das. oder er hat mit ihnen geredet, hat ihre Fragen sofort beantwortet, sie konnten sich selber einbringen, was sie denken, und so hat Jesus unterrichtet, einmal direkt und einmal im Gespräch miteinander. Diesen 3 Jahren, da sie zusammen waren, hatten sie viel erlebt. Sie wurden in Praxis geschickt, dann muss ein Praktikum machen, er hat sie ausgesandt, geht hin und predigt überall und verkündet mein Heil, und sie kamen zurück, haben Feedback gegeben. Sie hatten eine intensive Schulung, sie wurden eingesetzt und sie hatten auch Rückschläge. Sie kamen einmal zu Jesus und haben gesagt, wieso konnten wir dem nicht helfen? Und Jesus hat gesagt, diese Art fährt nur aus durch Beten und Fasten. Die Jünger hatten also große, gute Ausbildung, hatten Praxiserfahrung, hatten positive Erfahrung, hatten negative Erfahrungen. Sie waren eigentlich sehr gut ausgebildet und gut geschult. Und wie geht es diesen Jüngern eigentlich? Fast am Schluss vom Dienst vom Herr Jesus, kurz vor dem Passafest, wo er verhaftet wurde, kam er zusammen im Tempel, die Jünger waren dabei und Menschen waren dabei. Er hat Abschiedsreden gehalten, hat gesagt, was kommen wird, wie die Zukunft aussehen wird, und hat 2 Gleichnisse zum Schluss erzählt. Einmal von den 10 Jungfrauen, von den törichten und von den klugen Jungfrauen. Die klugen hatten Öl bei sich und die törichten hatten kein Reserveöl bei sich. Er hat gezeigt damit, wie wichtig es ist, rechtzeitig vorzusorgen. Einmal ist es plötzlich zu spät. Die törichten Jungfrauen haben gedacht, das wird wohl reichen, hat aber nicht gereicht. Sie wollten einkaufen nachher. Sie bekamen das Öl, aber es war zu spät. Es gibt eine Zeit, und Gott hat eine Zeit gesetzt, und dann ist es zu spät. Ich hatte einmal einen Auftrag, wusste, dass ich den erledigen sollte, und mein Arbeitgeber und mein Auftraggeber hat gesagt, ja, ich sag dir dann, wenn es soweit ist. Und eines Tages kam er so und sagte, ja, jetzt kannst du gehen, die Kontrolle machen. Und da muss ich sagen, du, ich bin seit heute Morgen im Spital, ich kann nicht mehr, es ist zu spät. Du bist zu spät, ich kann nicht mehr, geht nicht mehr. Auch Gott wird einmal sagen, zu spät, kannst nicht mehr. Denke rechtzeitig daran, an die klugen und törichten und klugen Jungfrauen. Das 2. Gleichnis, das er gesagt hat, und hier zitiere ich aus der Zürcher Übersetzung. Er hat erzählt, dass ein reicher Mann, einmal ins Ausland ging, über Land ging und seine Diener zusammengerufen hat und hat ihnen Talent ausgeteilt. Dem ersten 5, dem zweiten 2 und dem dritten 1 Talent. Und es steht, nach ihren Fähigkeiten hat er die ausgeteilt. Der mehr Fähigkeit hatte, hat er 5 gegeben, den anderen 2 und 1. Nach langer Zeit ist er zurückgekommen, erzählt der Jesus in dem Gleichnis, und hat gefordert. Derjenige, der 5 erhalten hat, hat gesagt, 5 hast du mir gegeben, 5 habe ich dazu gewonnen, hier sind sie. Und der Herr hat gesagt, du treuer Knecht, über wenig bist du getreu gewesen, gehe ein zur Herrlichkeit. Genau das Gleiche mit dem 2., der 2 Talent hatte und wieder zurückgab und 2 Talent dazu gewonnen hat. Auch zu dem sprach er, du bist ein treuer Knecht. Dann kam der 3., brachte 1 Talent, aber nicht das allein, sondern ganzen Haufen Ausreden. Das ist auch eine Möglichkeit. Er hat gesagt, ich wüsste, dass du ein großer und ein strenger Herr bist. Moment, was hat er genau gesagt? Da kam auch der seine Talente erhalten hat und sagt, Herr, ich wusste von dir, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Weil ich mich fürchtete, ging ich hin und verbarg mein Talent in der Erde, da hast du das Deine. Da antwortete ihm sein Herr, du böser und fauler Knecht, du hast gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Denn hättest du mein Geld den Wechseln gegeben, so hätte ich mir bei meiner Rückkehr das meine mit Zinsen zurückerhalten. Nehmt ihm weg, was er hat, und gebt ihm dem, der 10 hat, denn jeder, der hat, Denn jedem, der hat, wird gegeben, der nicht hat, wird im Überfluss, wer aber nicht hat, wird auch das genommen, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die Finsternis, dort wird sein Heulen und Zähne klappern. Es ist ein Gleichnis, das er Jesus erzählt hat. Wir können jetzt philosophieren, wie viel ist das Talent wert? Andere Übersetzungen sagen hier von Zentner Silber. Nehmen wir einmal Zentner Silber, 100 Kilo. 1 Kilogramm Silber, haben in der Zeitung nachgeschaut, so plus minus 600 Franken. Ein Talent gleich 60.000 Franken. Andere Übersetzungen oder andere Auslegungen sagen, reden von Millionenbeträgen. Spielt keine Rolle. Es geht um das Inhalt von, um das Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Was hat er erzählt? Alle haben ein Talent bekommen. Einige mehr, einige weniger. Diese Woche hatte ich ein Gespräch in der Reha und mit einem Mitglied der Geschäftsleitung. Und sie hat gesagt, komm, du musst nicht die Treppe hochsteigen, wir gehen in den Pausenraum. Haben nicht eine so wichtige Besprechung gehabt, haben geredet miteinander. Dann kam plötzlich einer herein und hat die Geschirrwaschmaschine ausgeräumt. Alle Tassen vom Kaffee hat er ausgeräumt und ins Gestell getan. Ich habe mich erstaunt. Im gleichen Raum waren zwei Personen von der Firma, eine Person von der Geschäftsleitung und einer, Mädchen für alles, der alles das gemacht hat, was sonst niemand wollte tun. Er hat Geschirr ausgeräumt, er hat Parkplätze reserviert, wenn Besuch kam, er hat da und dort ausgeholfen, wenn Not war. Er hatte einen ganz einfachen Job, aber er hat den gemacht. Und im gleichen Raum waren diese beiden Personen. Mich hat das so fasziniert, gleiche Personen, gleiche Firma, aber unterschiedliche Aufgaben. Die Person, mit der ich gesprochen habe, die hat studiert, war, ich weiß nicht, ob sie lizenzierte Juristin ist oder was sie genau ist. Sie hat jedenfalls eine große, gute Ausbildung, Mitglied der Geschäftsleitung, und das heißt etwas. Der Herr Jesus hat das Gleichnis erzählt, und jeder von uns hat ein Talent. Und wir sollten das einsetzen. Die Jünger, nach diesem Erzählung vom Gleichnis im Tempel, kam dann Passafest, Jesus wurde verhaftet, festgenommen, verhört, verurteilt, gekreuzigt, ins Grab gelegt und ist auferstanden. Und dann heißt es weiter, er ist 40 Tage noch bei den Jüngern gewesen. Und der Herr Jesus hat in Matthäus 28, Vers 16 lesen wir, aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Jesus hat sie also aufgefordert, kommt dahin, dort will ich euch treffen. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Ich habe gestaunt, was jetzt kommt. Einige zweifelten. Geht's eigentlich noch? 3 Jahre intensive Ausbildung mit Erfolg, mit positiven Erlebnissen, die gemacht haben, was sie zugelernt haben. Etliche aber zweifelten. Matthäus ist sehr diskret, als er das geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob er dabei war bei denen, die gezweifelt haben. In anderen Evangelien heißt es, Jesus schalt ihren Kleinglauben. Was erwarten wir eigentlich? Was hätten wir jetzt getan in dieser Situation? Unterricht abgeschlossen, alles fertig. Und jetzt? Ja, ganz klar, Nachhilfeunterricht, nachsitzen, Strafaufgaben machen, nochmals wiederholen. Was macht der Herr Jesus in dieser Situation? Er gibt ihnen den Missionsbefehl. Können wir uns das vorstellen? Das sind Leute da, die er ausgebildet hat, die er extra berufen hat, hat denen Fähigkeiten zugestanden, hat sie berufen, hat sie geholt. Und jetzt kommen die und zweifeln. Und Jesus sagt zu ihnen, Jesus trat herzu und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Interessant, wie der Herr Jesus reagiert. Jesus das macht, was er da sagt zu den Jüngern, die gezweifelt haben. Zu denen gibt er einen Auftrag, einen weltweiten Auftrag. Denen, die nicht mehr gewusst, ein- und ausgewusst haben, denen gibt er diesen Auftrag. Nun, wir wissen, die Apostel haben diesen Auftrag ausgeführt. Resultat ist, wir dürfen hier sein. Wir sind das Resultat von diesen Jüngern, die da ausgegangen sind und die das Evangelium weitergebracht haben. Die Apostel haben diese Evangelien weitergebracht und haben auch Briefe verfasst. Ist dir schon einmal aufgefallen, wenn du einen Brief schreibst, wie du den Brief schreibst? Hast du einmal richtig überlegt? Oben schreibst du erst deinen Absender. Die Briefe, die in der Bibel stehen, der Apostel Paulus, Petrus, Johannes und all die, die geschrieben haben, haben das genauso gemacht. Alle haben geschrieben, Paulus, ein Diener Jesu Christi. Petrus, ein Knecht, ein Diener, ein Apostel Jesu Christi. Alle haben diesen Absender gewählt. Und dann kommt das Zweite, genau gleich wie du einen Brief schreibst, du schreibst den Empfänger hin. Geht an die und die Person, geht an die und die Institution, geht an die und die Organisation. Paulus und alle diese Briefeschreiber haben geschrieben, der Brief an die Gemeinde in Rom, die Gemeinde in Korinth, in Ephesus, überall hin haben sie Briefe geschrieben. Auch der Apostel Petrus hat Briefe geschrieben, zwei sogar. Im ersten Brief von Petrus lesen wir, 1. Petrus 1, Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontius, Galatien, Kappadokien und der Provinz Asien und Bithynien, ja, okay, wie weit fort. Er hat die Briefe geschrieben und genau adressiert. Und wenn wir jetzt heute sagen, und wir sind oftmals Spezialisten, das gilt für den, das gilt für den, das gilt für den. Wenn wir eine Predigt hören, sagen wir auch, das ist genau das Richtige, was der hören sollte. Und das ist das Richtige, was der hören sollte, und für den ist das Wort jetzt. Wir können diese Briefe aufteilen, okay. Petrus hat es schlau gemacht. Hat den zweiten Brief geschrieben, hat Vers 1, zweiten Brief Petrus, Vers 1. Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, die mit uns denselben Glauben empfangen haben, durch die Gerechtigkeit, die unser Gott gibt, der Heiland Jesus Christus. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Wer ist der Empfänger dieses Briefes? Jetzt kannst du nicht mehr sagen, das gilt für den und für den und für den. Jetzt gilt es für dich und für mich. Interessant, dass hier kein Empfänger aufsteht, kein Empfänger schreibt. Ich habe in Lexikon nachgeschaut. Es ist nicht bekannt, wohin das im Brief geschrieben hat. Es wird angenommen, es könnte sein, aber hier steht nichts. Also, das ist ein offener Brief, der geht an alle. Und was schreibt er? Und hier zitiere ich einfach der Einfachheit halber die neue Genfer Übersetzung. Die Luther-Übersetzung ist hier etwas holprig geschrieben, mit Ausdrücken, die wir in unserer Zeit nicht mehr so kennen. Inhalt ist aber 100% identisch, muss man ganz klar sagen. Und manchmal sind die Aussagen kerniger da drin, aber wir verstehen sie heute nicht mehr. Was sagt der Apostel Petrus zu den Empfängern dieses Briefes? In seiner göttlichen Macht hat uns Jesus alles geschenkt, was zu einem Leben in Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns mit seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Er schreibt hier, er hat uns gerufen. Wir sind bei Josua musste das Volk wählen. Wohin gehen wir? Jesus hat berufen. Und im Neuen Testament steht, niemand kommt zum Vater, es sei denn, der Vater zieht ihn. Niemand kommt zu ihm als durch den Sohn. Petrus schreibt hier und fasst hier zusammen, wir sind durch die wunderbaren Güte zum Glauben gerufen worden. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gemacht. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. eigentlich eine große Verheißung, die wir bekommen können, wenn wir diese Schritte gehen. Es ist hier eine ganze Liste aufgeführt, wie wir vorwärts kommen können, auch im Glaubensleben. Darum setzt alles daran, zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott. Ehrfurcht vor Gott. Das ist wichtig. Gott ist nicht einfach irgendwer. Gott ist nicht unser Kumpel. Gott ist der Herr. Und der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wir haben es gesehen im Alten Testament, die Wunder, die er getan hat, die Wunder, die er an dir getan hat. Gott ist nicht irgendwer, sondern er ist der Herr. Und wir sollen Ehrfurcht halten vor ihm. Denn alles, was euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, ist kurzsichtig, wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner frühen Sünden gereinigt wurde. Also wer nicht zu dieser Erkenntnis kommt, ist wie ein Blinder. Wenn wir diesen Text in der Luther-Übersetzung lesen, heißt es am Schluss, denn alles, was reichlich bei euch ist, Entschuldigung, Vers vorher, in der Frömmigkeit, brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe, Liebe zu allen Menschen. Eine große Aufforderung. Wir sollen alle Menschen respektieren. Wir sollen sie lieben. Er verlangt nicht, dass wir mit den Ideen und mit den Philosophien aller Menschen einverstanden sind. Das verlangt er nicht. Aber wir sollen sie respektieren, wir sollen sie lieben, wir sollen sie achten und sollen ihnen Respekt zollen. Das sind wir verpflichtet allen Menschen gegenüber. Ihr könnt jetzt Namen einsetzen, wie ihr wollt. Aus der Politik oder aus der Wirtschaft oder aus dem Privatleben. Wir sollen alle Menschen lieben. Das verlangt Gott von uns. Und diese Erkenntnis sollen wir bekommen, und dann wird es fruchtbar bringen in unserem Leben. Wer dies nicht hat, ist blind, tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen Sünden. Also blind und im Dunkeln tappen, also dunkler geht es nicht. Hier hilft auch das beste Nachtsichtgerät nichts mehr. Da ist alles weg, alles Licht. Und dann schreibt er weiter. Und darum lege ich diesen Abschnitt speziell. Darum, liebe Brüder, bemüht euch, desto mehr eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Und wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, denkt an die Erwählung und Berufung. Berufung und Erwählung, denkt dran. Hier schließe ich den Bogen zu Josua, der gefragt hat, wählt heute, wem ihr dienen wollt. Oft sind wir schnell bereit, ja, mache ich. Und dann kommen Folgen. Wenn du in einem Betrieb arbeitest, dich angemeldet hast, du hast den Job bekommen, dann musst du auch arbeiten. Sonst bist du schnell wieder weg, schon vor der Probezeit, vor die Probezeit fertig ist. Das geht ganz schnell im Betrieb. Und bei Gott ist es gleich. Wenn wir bei ihm sind, bekommen wir eine Ausbildung, wir bekommen eine neue Kleidung, wir sind neue Menschen. Und wir sollen entsprechend leben und handeln. Und wir dürfen unser Talent einsetzen. Ich habe auch Talent. Ich bin kein Billy Graham. Ich fülle keine Stadien und Zeitungen hinterher. Stadien in aller Welt, überall große Fußballstadien, wie er gefüllt hat. Letztens ist ein Film gekommen über sein Leben. Erstaunlich, was der Mensch erreicht hat. Wie viele Menschen hat er erreicht? Und wenn wir einmal hineinhören bei Billy Graham, was hat er gepredigt? Er hat angefangen, die Bibel sagt, darum nehme ich meine Bibel mit auf die Kanzel, dass ihr seht, ich lese aus der Bibel, es sind nicht meine Worte, es sind die Worte der Bibel, die ich bringe. Er hat gesagt, die Bibel sagt, jeder Mensch ist verloren und Jesus ist in diese Welt gekommen, um die Sünden der Welt zu tragen. Wer an ihn glaubt, wird gerettet werden. Das ist zusammengefasst seine Botschaft, die er in allen Ländern gebracht hat. Und tausende Menschen haben zugehört, diese Botschaft. eigentlich erstaunlich, da kann man nur staunen, was dieser Mann erreicht hat. Er hat ein Talent, hat das eingesetzt. Ich habe andere Fähigkeiten. Und du hast auch andere Fähigkeiten. Vielleicht bist du noch ein Billy Graham unter euch, wer weiß, aber ich bin es nicht. Aber wir dürfen unser Talent einsetzen. Wir dürfen unserer Berufung, die wir empfangen haben von Gott, dürfen wir gerecht werden. Gott fordert uns dazu auf. Wir gehören ihm. Wir haben gesagt, wir gehören zu dir. Ich will dir dienen. Ich will dein Eigentum sein. Leben wir danach, handeln wir danach. Dazu wünsche ich euch Gottes Segen. Amen.